Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Kein ganz gewöhnlicher Vorgang. Eine bildende Künstlerin, eine Autorin und ein Soziologe tun sich zusammen, um ein Kapitel ihres Lebens erzählend aufzuarbeiten, das sie geteilt haben. Ihre Jahre als Hausbesetzer in West-Berlin in den frühen 80er Jahren. Aufprall heißt das Buch. Herzlich willkommen, Karin Wieland und Heinz Bude. Die dritte im Bunde ist jetzt nicht auf dem Sofa, Bettina Munk. Karin Wieland, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sie haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit kulturpolitischen Themen beschäftigt. Ihr jüngstes Buch beschäftigte sich mit Hugo von Hofmannsthal, Bertolt Brecht und der Erscheinung der modernen Frau und heißt Das Geschlecht der Seele. Sie beginnen dieses Buch mit einer Art Vorsatz, in dem Sie schreiben, die Fiktion ist wahr, die Fakten stimmen. Wie geht das denn zusammen? Ist das jetzt ein Roman, ein Sachbuch?
Es ist ein Roman. Und die Verwirrung war so beabsichtigt, das so zu schreiben. Die Fiktion ist wahr, die Fakten stimmen. Das ist alles so erlebt, wie es aufgeschrieben ist. Aber die Figuren sind nun wie so eine Art Container, in die wir unsere Erfahrungen und auch einen Teil unserer Erinnerungen gegossen haben. Die Erinnerungen letztendlich wollen wir behalten. Der Roman ist für alle. Und es war uns ein Anliegen, etwas von unserer Generation weiterzugeben, die in diesem West-Berlin, das ja mittlerweile untergegangen ist, ein anderes Leben versucht hat zu führen. Und in dem Roman wird aber nicht nur der Versuch, dieses Leben zu führen, nachgezeichnet, sondern auch das Scheitern, nachdem der Peak überschritten ist. Es geht auch sehr viel um den Tod. Es geht um Tod und Jugend. Es ist kein Hausbesetzerroman, wie das gerne so geschrieben wurde in der Presse. Es ist eher ein Bildungsroman oder auch ein Künstlerinnenroman.
Tasten wir uns da mal ran. Da haben Sie natürlich jetzt schon die ganze Perlenkette sozusagen, die thematische, entrollt. Hans Bude, Sie sind Professor für Soziologie an der Universität Kassel, haben sich mit Nachkriegsthemen beschäftigt, mit den 68ern und sind gerade erst zum Gründungsdirektor des Dokumenta-Instituts berufen worden. Im vergangenen Jahr haben Sie ein Buch über Solidarität, die Zukunft einer großen Idee veröffentlicht. Ja, Sie beide sind ein Paar, darf man verraten. Ich nehme an, Sie haben häufiger über diese gemeinsame Zeit gesprochen. Haben Sie identische Erinnerungen, ähnliche Erinnerungen? Oder ist dieser Roman auch ein Ort, wo sich verschiedene Wahrnehmungen kreuzen?
Kreuzen ist ein sehr guter Begriff. Es ist, in fast alle Figuren sind solche, die sich von der Abgrenzung untereinander definieren. Und die Erfahrungswelt ist wirklich eine Welt des Kreuzens von unterschiedlichen Biografien, von unterschiedlichen Perspektiven, auch von unterschiedlichen existenziellen Einsätzen. Und das war uns auch ganz wichtig. Wir wollten nicht das zuschreiben auf eine einzige Figur. Wir wollten gar nicht eine einzige Figur ins Zentrum stellen, sondern wir wollten schon auch dieses kollektive Gewächs, in der Sprache der Zeit, das Rhizom dieser Welt ins Zentrum stellen und das auch in eine Form zu gießen, die auch das wiedergibt, was damals unser Erleben war.
Sie haben da wirklich sehr, für mein Empfinden, sehr plausibel eine ganze Reihe unterschiedlicher Charaktere zum Leben erweckt, deren unterschiedliche Motive daran teilzunehmen deutlich werden. Viele der Debatten, die dort eine Rolle spielen, haben eine Vorgeschichte. Die Gewaltfrage, der Orientierungspunkt RAF, auch die Frage, wie man Engagement am besten auf die Straße bringt oder wie man überhaupt Veränderungen bewirkt. Und sie grenzen sich aber doch, oder in dem Verständnis dieser Gruppe grenzt sie sich ab von sowohl den Grünen als auch den 68ern. Was sind da die Punkte, an denen sie sich einig darin waren, etwas nicht zu tun, was für die beiden Gruppen eine Rolle gespielt hat?
Also die 68er waren ja unsere Lehrer und unsere Chemielehrerin war nicht wie Uschi Obermeier und wie man sich das heute vielleicht immer so vorstellt. Das sind immer die Jugendbildnisse der 68er. Wir hatten die dann, als die sozusagen schon fortgeschrittenem Alter waren und die haben uns immer eben vermittelt, was schon alles erobert ist. Es war schon alles erobert von ihnen und wenn man jung ist, will man schon selber noch was zu tun haben. Und wir wollten auch, zum Beispiel wollten wir vollkommen anders lesen, als die 68er gelesen haben. Also eben gerade nicht ein Buch in extenso erforschen, sondern, wie das dann auch bei den Merwe-Bänden der Fall gewesen ist, nebenbei. Vielleicht verstehe ich es beim 10. Mal, vielleicht ja, beim Busfahren, wie auch immer. Also eine Leichtigkeit auch in das Intellektuelle hineinzubringen, ein eher wildes Denken zu wagen. Das war etwas, wie uns die 68er, wie wir die als junge Leute kennengelernt haben, eben nicht vermittelt haben. Überhaupt nicht. Außerdem war es eine sehr männlich dominierte Geschichte. Also wir jungen Frauen haben uns nicht wohl gefühlt mit den 68er Männern. Und zu den Grünen?
Die Grünen waren eine Staatspartei für uns. Und der Staat, ja, die waren, das hieß damals Alternative Liste. Und die waren schon auf der Seite des Establishments. Und im Grunde waren das, also ich sage es gar nicht, sehr überzogen, die haben so im Nachhinein immer alles abgegriffen, ohne selber nach vorne zu gehen. Außerdem, um das noch an das anzuschließen, was Karin gesagt hat, es war so eine Idee, wir wollten diese Depression der 70er Jahre überwinden. Die Endphase mit der RAF war eine Zeit großer Depression. Es ist ein postdepressiver Zugang, den wir versucht haben zu finden. Der Tunix-Kongress war der Turning Point, zu sagen, jetzt machen wir etwas anderes. Da wird die TAZ gegründet, da kommt die Antipsychiatrie in die Sache rein. Da kommen ganz andere Fragen, auch ganz andere Stile der Orientierung rein. Und im Grunde war da auch ein Stück Abgrenzungsaggression den 68ern gegenüber drin. Diese Durchblicker, die irgendwie einen festen Beobachtungspunkt hatten, die waren uns ziemlich suspekt.
Es ging ja um das Experiment, um das mit offenem Ausgang.
Es gibt zwei kurze Abschnitte in dem Buch, die mich sehr berührt haben, in denen es um die Liebe geht und um Abtreibung. Sie haben es eben angedeutet, dass es ein anderes Verständnis von der Rolle der Frauen in dieser Bewegung gab, in jedem Fall als Forderung gegenüber den 68ern, wo die Männer sehr eindeutig dominiert haben. Wenn Sie da zurückblicken, hat sich das eingelöst? Haben Sie das Gefühl, ja, es war doch tatsächlich eine andere Rollenverteilung, es sind andere Rollenmuster entstanden. Denn gerade diese beiden Kapitel, von denen ich sprach, erweckten doch den Eindruck, als wenn Frauen andere existenzielle Narben davon getragen haben als die Kerle.
Ja, dazu muss man sagen, das Buch ist ja nun in einem dezidiert unsentimentalen Ton geschrieben. Wir wollen auch nie nostalgisch werden. Und Sie meinen wahrscheinlich zunächst dieses Love Hurts, dieses Kapitel. Und da geht es schon darum, ja, man Treue war ohne Wert. Man hat sozusagen diese ganzen Experimente der sexuellen Revolution am eigenen Leib, am offenen Herzen durchgeführt. Und das ist auch brutal gewesen. Und das so aufzuzeigen und aufzuschreiben, das, denke ich, war auch wichtig. Es ging aber dann weiter. Die Vorbilder haben sich geändert. Es gab viele Filmvorbilder auf einmal. Die Mode wurde eine andere mit dem New Wave. Und das war auch eine Aufladung als Geschlecht der Frau sozusagen. Man hat die Verführung als eine Macht entdeckt. Und das hat auf einmal ein ganz anderes, die Erotik ist ins Spiel gekommen und wurde entdeckt. Und das war etwas, was dann auch diese Leichtigkeit im Spiel der Geschlechter zurückgegeben hat. Aber die Frauen haben dann eine andere Rolle gespielt, weil sie einfach sich ihrer Verführungsmacht bewusster geworden sind. Und das ist, glaube ich, schon in diese zweite Hälfte der 80er Jahre auch gefallen. Und das war auch wichtig, auch für die Männer. Die Männer, es waren nicht mehr diese Jungs, die Lederhosen anhaben, sondern auf einmal haben die Jungs Anzüge getragen und haben ein ganz anderes Körpergefühl rübergebracht.
Sie haben es schon angedeutet, es ist nicht nur ein Roman, der in einer ganz bestimmten Zeit spielt und sie zum Leben erweckt. Es ist ein Entwicklungsroman einer Generation und auch ein Künstlerroman oder vielleicht der Roman einer intellektuellen Werdung. Die dritte Autorin, die jetzt nicht dabei sein kann, spielt eine ganz besondere Rolle, weil sie als werdende Künstlerin eine besondere Erfahrung, ein besonderes Erlebnis macht. Welche Rolle spielt diese Nahtoderfahrung oder das fast bei einem Unfall ums Leben kommen für die Gruppe und für den hohen politischen Einsatz, hat er das brüchig gemacht?
Na, eine ist ja gestorben, eine Besitzerin stirbt. Und die Luise, die Hauptfigur, und da gibt es eben auch, oder gab es von Bettina Munk ein Fragment, in dem sie ihre Nahtoderfahrung aufgeschrieben hatte, 1995, das ist auch der Nukleus des Romans. Das hat schon geheißen, in dem Roman, es geht darum, sie kommt zurück und sie ist eine andere. Und der Thomas, der dabei war, also die männliche Hauptrolle des Romans, er kommt zurück und er ist auch ein anderer. Und die beiden sind als Überlebenspaar miteinander jetzt verbunden. Und es geht darum, wie bewährt sich das in dieser Besetzerszene, die sich ja nicht verändert hat. Und sie haben auch erfahren, dass es Kalter Krieg. Sie kommen aus Prag, wo der Unfall passiert ist. Das verändert auch die Sicht auf West-Berlin. Mhm. Und mit Thomas hat ja dann die Luise die Erfahrung, wie sie dieses Erlebnis in Kunst transformiert.
Mhm. Es zeigt auch ganz deutlich nochmal, dass dieser Experimentalismus, über den dieser Roman geht, auch wirklich mit hohen existenziellen Einsätzen verbunden ist. Ich würde auch sagen, es ist ein kollektiver Bildungsroman, der auch mit dem Tod, der Tod spielt eine große Rolle in dem Roman. Und wir wollten auch nicht eine leichte Geschichte erzählen. Wir wollten auch nicht dieses Bild der Babyboomer als Zaungäste reproduzieren. Wir wollten nicht dieses Herr Lehmannhafte, sondern wir wollten zeigen, dass da wirklich etwas investiert worden ist an Leben, an Lebensenergie, was möglicherweise heute erst sprechbar ist als der Lebensfonds unserer Generation.
Diese hohe existenzielle Bedeutung, politisch gestalten sein zu wollen, scheint verschwunden. Oder ist das transformiert? Haben die nachfolgenden Generationen das nicht mehr aufgenommen, diese Spur?
Na, möglicherweise ein Fehler unserer Generation ist wahrscheinlich gewesen, dass wir die Politik, wie wir sie dann vorfanden, als wir älter waren, da uns nicht mehr so wahnsinnig attraktiv erschien und die Kunst uns interessanter erschien. Mhm. Und die Lebenskunst spielt ja auch in dem Roman so Formeln, die spielen eine Rolle. Kunst und Leben ist Lebenskunst. Das war ganz ernst gemeint, war kein Karlauer. Und da war man eher in so einer ästhetischen Auffassung des Lebens, die auch dann in den 90er Jahren auch eine Rolle gespielt hat. Und möglicherweise ist die Archäologie dieses Impulses politischer Leidenschaft, der am Anfang stand, auch etwas, was wir nochmal für uns ausgegraben haben und gesagt haben, da ist etwas, das ist nicht nur so ein blöder Pragmatismus in dieser Generation, da ist etwas Durchlebtes drin. Und vielleicht ist das in unserer jetzigen Zeit sogar ein ganz wichtiger Punkt, wo wir wieder vor einer Zukunft stehen, die nichts verspricht, sondern uns alle bedroht.
Ein Roman über ein kollektives Erlebnis, geschrieben in einem kollektiven Geist. Deshalb haben Sie auch nur die Nachnamen als Autoren, Absender: Bude, Munk, Wieland, Aufprall. Karin Wieland, Heinz Bude, vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
Danke. Vielen Dank Ihnen.